vielleicht auch mal 5 Jahre. Aber gute Theologie, gute Lehre von Gott ist das, was unsere Grundlage sein sollte. Und deswegen möchte ich am Anfang eine Frage stellen und ansetzend an dem, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe. War David, dieser Ehebrecher, dieser Mörder, dieser Intrigant, war David ein Mann nach dem Herzen Gottes? Es gibt 2 Knöpfe. Ja, und es gibt einen Knopf Nein. Der Knopf weiß nicht oder Abbruch ist kaputt. Du musst nicht laut antworten. Und ich werde auch in ein paar Sekunden etwas zu der Fragestellung sagen. Aber dass du einfach mal für dich nachdenkst, war David ein Mann nach dem Herzen Gottes? Die Fragestellung ist völlig irreführend. Die richtige Antwort meiner Meinung nach ist nein. Aber ich gehe davon aus, dass die meisten ja geantwortet haben. Aber damit wollte ich euch nicht in eine Falle locken, sondern genau dieses, was ich eben mit Theologie bezeichnet habe. Wir können es auch Exegese nennen, wir können es auch Schriftauslegung nennen. Also, dass man mal genauer hinguckt, als das, was man so auf den ersten Blick versteht. Da wollte ich so ein bisschen vorbauen. Wenn David, dieser Ehebrecher, dieser Intrigant, dieser Mörder, wenn das ein Mann nach dem Herzen Gottes war, dann hat es Hoffnung für uns, oder? Dann ist das wärmend für uns, weil wenn selbst dieser Mörder nach dem Herzen Gottes ist, haben wir vielleicht vor Gott auch eine Chance mit unseren Sünden. Aber stopp, war Davids Sünde denn wirklich nach dem Herzen Gottes? War Ehebruch etwas, wo Gott sagt, coole Sache? Nein, überhaupt nicht. Und das wird auch jeder von euch genauso sagen. Also, merkt ihr, wir kommen in ein Problem, wenn wir sagen, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wie gehen wir dann damit um, was er getan hat? Und um nochmal, das habe ich im ersten Teil genauer ausgeführt, er hat nicht 2, 3 kleine Sünden beim Vorübergehen gemacht. Es waren 12, vielleicht 12 bis 18 Sünden, je nachdem, wie man zählt. Und das Ganze ungefähr über ein Jahr. Also richtig lange ist er in dem Ding drin gewesen. Und das ist ein Mann nach dem Herzen Gottes, einer, der ganz, ganz viele Sünden tut und Tage, Wochen, Monate lang dem Mahnen des Heiligen Geistes widerspricht, bis der Sondergesandte des Herrn kommen muss, Nathan, und ihm eine Geschichte erzählt. Offensichtlich konnte man mit David nicht von Angesicht zu Angesicht so reden, sondern musste ein Geschichtchen erzählen, damit er erstmal ein Urteil fällt, um dann vom Propheten zu hören, du bist der Mann, der hier das Todesurteil verdient hat. Wie gesagt, die Frage, ob David ein Mann nach dem Herzen Gottes war, sollte euch auf die falsche Fährte führen. Und ich hätte genauso wie die meisten von euch gesagt, klar, es ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Warum kommen wir auf diese Antwort? Naja, weil es 2-mal in der Bibel zu stehen scheint. Ich zitiere jetzt, wer nachschlagen will, schreibt euch mal die Bibelstelle auf. Ich werde jetzt mich nicht lange dran festhalten. Ich will nur darauf hinweisen, dass in der Schrift nicht steht, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war, Punkt. Sondern es heißt in 1. Samuel 13, Vers 14, nachdem Saul verworfen wurde und David auf der Bühne erscheint, da heißt es, und Jahwe hat sich einen Mann nach seinem Herzen gesucht. Jahwe hat sich einen Mann nach seinem Herzen gesucht. Und in der Apostelgeschichte 13, 22 greift das Neue Testament auf und formuliert auch sehr sorgfältig, getrieben durch den Heiligen Geist, also fehlerfreier, irrtumsloser Text, bis ins Detail, bis ins Komma, da sagt es dann, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Alttestamentlich, ein Mann nach dem Herzen wurde gesucht, neutestamentlich, ein Mann nach dem Herzen wurde gefunden. So, und jetzt wird's anstrengend. Hä? Ansgar, du hast doch gerade gesagt, dass die Bibel nicht sagt, dass ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Jetzt liest du uns 2 Bibelstellen vor, die genau das belegen. Was ist das für eine Beweisführung? Und jetzt kommt das Komplizierte. Alle, die schon Grammatik in der Schule gehasst haben, es tut mir leid, es tut jetzt weh. Es gibt Adjektive und es gibt Adverbien. Und um das zu erklären, habe ich ein Beispiel. Der freundliche Mann füttert den Hund. Den Satz verstehen wir, oder? Der Mann ist freundlich und er füttert den Hund. Man könnte im Deutschen auch sagen, der Mann füttert freundlich den Hund. Da wird nicht der Mann in seiner ganzen Person beschrieben wie der freundliche Mann. Der Mann ist freundlich grundsätzlich und weil er freundlich ist, füttert jetzt auch mal einen Hund und macht auch andere freundliche Sachen, sondern der Mann ist erstmal da und wie er in diesem Moment den Hund füttert, das ist freundlich. Letzteres, adverbial, ersteres, Adjektiv. Das müsst ihr nicht merken mit adjektivisch, adverbial. Ich will euch bloß auf das Problem hinweisen, dass es im Deutschen relativ einfach ist. Wenn das freundlich vor dem Mann steht, wissen wir, der Mann ist freundlich. Der freundliche Mann füttert den Hund, der Mann ist freundlich. Wer wird beschrieben? Der Mann. Und bei dem anderen, dem adverbialen Gebrauch, da geht es um die Handlung. Nicht um den Mann, sondern das, wie der Mann, der schmeißt nicht was hin für den Hund, sondern er macht irgendwie freundlich für den Hund. Das heißt, die Art, wie er etwas macht, ist freundlich. Und natürlich hat das was mit dem Charakter zu tun, ja? Aber so ist Sprache. Der Alttestamenter Bruce K. Ward gesagt, im biblischen Hebräisch gibt der Satzbau, also die Reihenfolge der Wörter, oft die thematische Betonung vor. Was am Anfang steht, wird betont. Das ist im Deutschen anders. Wir können unseren Satzbau ganz schön durcheinander schütteln und trotzdem versteht jeder halbwegs, was es ist. Aber im Hebräischen, was vorne steht, das wird betont. Und was da hinten kommt, ist dann auch Teil des Satzes, aber ist nicht der Schwerpunkt des Satzes. Die Präpositionalphrase nach seinem Herzen steht in 1. Samuel 13 vor dem Objekt. Das spricht stark dafür, dass die Handlung Gottes im Vordergrund steht. Er, Gott, handelt gemäß seinem Herzen. Und nicht, weil David einen bestimmten inneren Wert besitzt. Nicht David ist nach dem Herzen Gottes, sondern Gott sucht und Gott findet nach seinem Herzen. Das Suchen drückt aus, wie Gottes Herz ist. Das Finden zeigt, wie Gottes Herz ist. Ich hoffe, ihr habt den Unterschied verstanden. Der Akzent liegt nicht auf der Beschreibung des Mannes, der den Hund füttert, sondern wie er füttert. Und bei David liegt der Akzent nicht auf der Person David, sondern auf dem Suchen, dem Handeln Gottes. Wie gehen jetzt die Theologen damit um? Jetzt haben wir jetzt die Grammatik geklärt. Wunderbar. Exegese 1,0, die Note, ja, 15 Punkte. Aber was heißt das jetzt für die Predigt? John Piper oder Stephen Nichols. John Piper sagt, ein Herz nach Gottes Herzen ist ein Herz, das Gottes Urteil über die Sünde teilt, das über die Sünde trauert und sich in Gottes abhängiger Reue von ihr abwendet. Wenn David im Psalm 51 Buße tut, ich setze das als bekannt voraus, weil es die ersten zwei Teile waren, dann zeigt sich darin, dass Gott einen Menschen nach seinem Herzen gefunden hat, weil es ein Herz ist, das Gottes Urteil über die Sünde teilt. Psalm 51, falls ihr es noch ein bisschen Erinnerung habt, damit du gerecht bist in deinem Richten, sagt David. David sagt, ich habe Sünde getan. Sünde, Schuld, Vergehungen, alles, all diese Wörter, Teil 1, hatten wir besprochen. Und er anerkennt das Urteil Gottes, du bist ein Sünder. Und das ist nach dem Herzen Gottes. Solche Leute sucht Gott, die in ihrem Herzen bußfertig sind, bußbereit sind. Nicht David macht sich würdig, sondern Gott bewirkt Buße. Und der Fokus liegt auf dem inneren Mitvollzug, dass David sagt, so wie Gott ist, so will ich auch sein. Ich versuche, noch ein paar Beispiele zu bringen. Das werden jetzt sehr viele Bibelstellen sein. Ich weiß nicht, ob ihr mitschlagen möchtet oder gerne euch am Ende nochmal die Bibelstellen dann aufschreibt oder mir geben lasst. Mir geht es ein bisschen darum, dass ihr einen gewissen Gedankengang nachvollzieht. Ich habe jetzt 5, 6 Themen hier stehen, wo ich sage, ich habe den Eindruck, dass das ein Prinzip in der Bibel ist. 2. Korinther 12, Vers 9. Ich muss es aufschlagen, ich habe es nämlich nicht in meinem nicht vorhandenen richtigen Skript. Ich habe bloß so eine Stichwortliste. Kleiner Moment, 2. Korinther 12, 9. Haben vielleicht auch einige auswendig schon gelernt. Und er hat mir gesagt, sagt Paulus, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zu Vollendung. Der Mensch ist schwach. Und was ist am Ende? Stark. Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Der Mensch muss erstmal richtig sich als schwach anerkennen, bevor er stark werden kann durch die Gnade Gottes. Ist ja auch ein Widerspruch. Ist er nur schwach oder ist er stark? Der Mensch muss schwach werden, damit er stark werden kann. Worauf ich hinaus will, ist, Gottes Kraft zeigt sich nicht in menschlicher Selbstsicherheit, nicht in eigener Anstrengung, sondern in dem Zerbruch. Ich komme am Ende auf den Psalm 51, da steht das nämlich in Vers 19 nochmal drin, aber ich bringe erstmal die Parallelstellen. Also, damit Gott sich richtig verherrlichen kann, müssen wir erstmal schwach werden. Das stand zum Beispiel in 2. Korinther 12, Vers 9. In Jesaja 57, Vers 15 heißt es: In der Höhe und im Heiligen wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und um zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Menschen müssen zerschlagen sein, Menschen müssen gebeugt sein, damit er sie beleben kann. Also wieder erstmal, etwas muss komplett kaputt gehen, damit Gottes Geist den Gebeugten und den Zerschlagenen wieder beleben kann. Nächste Parallele. Psalm 34, Vers 19. Nahe ist Jahweh denen, die zerbrochenen Herzens sind, und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Vielfältig ist das Unglück des Gerechten, aber aus dem allen errettet ihn Jahweh. Bei wem ist Gott? Bei dem Starken? Oder wie in der ersten Stunde vielmal das Wort dieser selbstverliebten Typen, die ganz ins Wasser gucken und sagen, ach, bist du schön. Nahe ist Jahweh denen, die zerbrochenen Herzens sind und die zerschlagenen Geistes sind. Merkt ihr? Immer der gleiche Tonfall. Ich komme jetzt noch. Lukas 18 hatte ich letztes Mal schon gemacht. Konntet ihr euch an meine KI-Grafik erinnern? Da steht dieser eine Mann in der Nähe des Tempels und sagt, oh, was bin ich froh, dass ich nicht so bin wie der Sünder. Und ein bisschen weiter weg steht der arme Sünder, der sich nur noch an die Brust schlägt. Das mache ich jetzt um des Mikrofilmwillens mal nicht. In die Brust schlägt und sagt, Herr, sei mir dem armen Sünder gnädig. Da gibt es den Selbstgerechten, den Stolzen, der verurteilt wird von Gott. Und da gibt es den, der sagt, ich bin ein armer Sünder, ich darf noch nicht mal in der Nähe sein. Der Bibeltext betont es, dass er weiter absteht. Und der einfach nur sagt, sei mir, dem armen Sünder, gnädig. Und dieser ging gerechtfertigt in sein Haus, sagt dann Jesus. Wow. 1. Korinther 1, 27, 29 lasse ich, überspringe ich jetzt mal aus Zeitgründen. Römer 5, Vers 20, ein bisschen anderer Tonfall, aber hoffentlich merkt ihr die Parallele zu dem, was ich die ganze Zeit sage. Wenn ihr sagt, seit 3 Minuten sagt Ansgar immer dasselbe, genau das ist mein Ziel. Also sucht nicht das Delta, sondern sucht die Übereinstimmung. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Was für eine spannende theologische Aussage, ich werde mich heute nicht dran wenden, aber damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit. Also Gottes Gnade verherrlicht sich dort, wo viel Sünde war und gereinigt werden konnte. Und das ist ja das Thema vom Psalm 51 und übrigens auch des Abvers 12, über den ich eigentlich heute reden will. Ich bin ja nur in der Warmwertrunde mit euch. Und jetzt kommen wir zur tatsächlichen Stelle, die mir am Herzen liegt, nämlich Psalm 51, Vers 19. Und hier dürft ihr gerne aufschlagen. Fast am Ende des Psalms heißt es nämlich, die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Warum war David ein Mann, der von Gott nach seinem Herzen gesucht und gefunden wurde? Nicht unbedingt, weil er besser war als Saul. David war Sünder, so wie Saul ein Sünder war. Und weil David die Gnade nicht vergeblich empfangen hat. Weil er bereit war, sich zerschlagen zu lassen. Weil er bereit war, in der Zerschlagenheit auf Gott zu schauen und zu sagen, hier verherrliche du dich jetzt. weil er die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangen hat. Obwohl es durch Gericht ging, David wurde gerichtet, mehr sein Sohn, aber auch er wurde gerichtet und er musste zerbrechen. Was Gott an David ehrte, war nicht seine Größe, nicht seine moralische Überlegenheit, nicht sein Powern für Gott, sondern seine Demut. Gott ehrte an ihm nicht die Taten, sondern die, Achtung, altes Wort, Bußfertigkeit, die Bereitschaft, Buße zu tun, wo Gott Buße schenkt. Den Widerstand gegenüber dem gerechten Richter aufzugeben. Das ist das, was an David das Hervorragende ist. So ist zumindest meine Auslegung der Bibelstellen. Ihr könnt gerne bessere Auslegungen finden, aber ich kämpfe an dieser Stelle. Ich sage, die Sünde kann nicht das sein, was nach dem Herzen Gottes war. Was war es denn dann? Und ich habe es versucht zu erklären. Nicht seine Selbstständigkeit, nicht seine Selbstsicherheit hat ihn ausgezeichnet, sondern seine Abhängigkeit von Gottes Gnade. Und in diesem Sinne lade ich dich als Bruder, als Schwester ein, sich danach auszustrecken und so zu beten zu Gott. Herr, mach mich zu einem Mann wie David oder zu einer Frau wie Davidinne, die innerlich bereit ist, jederzeit Buße zu tun, jederzeit zuzugeben, dass das Delta, die Differenz zwischen dir, dem Vollkommenen, und mir, dem Sünder, so riesig ist. Anzuerkennen, wo du meine Sünde tadelst und sagst, da liegt Strafe drauf, zu sagen, ja, du bist gerecht in deinem Richten. Und nicht rechtfertigen und so weiter. Das hatten wir also in Teil 1 schon. Der erste Teil, Verse 1 bis 11, da gibt er ja ganz, ganz, ganz viel zu und redet nicht um den heißen Brei drumherum. Und das ist das, was nach Gottes Herzen ist. Wo Gott sagt, ja, solche Menschen, die möchte ich haben, die mich Gott sein lassen. Und damit Regelgeber, oder wie Kinder gerne sagen, Gott ist der Bestimmer. Ja, und du hast halt zu tun, was er bestimmt. Und wenn es nicht richtig ist, was du tust, wenn es verstößt, dann sagst du, ja, du bist gerecht in deinem Richten, wenn du mich richtest. Egal wie tief du gefallen bist, ich denke, die meisten von uns sind nicht Mörder, haben auch noch nicht Leute an die Front geschickt, damit sie dort sterben. Mit dem Ehebruch haben wir vielleicht schon eher unsere Themen, aber ich glaube, dass wenige Leute von uns so ein Kapitel wie David hatten. Aber egal. Es kommt nicht darauf an, wie tief du gefallen bist. Es kommt darauf an, ob du dich rufen lässt, ob du ein bußfertiges Herz hast. Und das ist nach dem Willen Gottes. Denn Willen Gottes ist nichts anderes als eine Übersetzung für Herz. Das ist das, was Gott will. Wenn es heißt nach dem Herzen Gottes, das ist das, was Gott will, dass du und ich, nein, ich und du bußfertig sind. Denn sündigen tun wir alle. Und wer sagt, dass er nicht sündigt, ist ein Lügner. Oder hat sich auch selbst belogen, was noch schlimmer ist, weil er es nicht mal mitkriegt. Psalm 51, Vers 12, nachdem David viel über seine eigene Sünde gesagt hat, ist der zweite Teil vom Psalm. Den Psalm kann man halt, wie gesagt, in zwei Teile teilen. Und wenn wir auf Vers 12 gucken, da beginnt der zweite Teil. Im ersten Teil bittet David um Vergebung. Wasche mich, reinige mich, entsündige mich, sind so die Formulierungen. Und ich glaube, das kennt ihr auch von eurem Gebetsleben auch. Ich hoffe, wer noch nie Buße getan hat, ist kein Christ. Ganz klare Sache. Ich lade ein, Buße zu tun. Aber das Spannende ist, dass halt mit Vers 11 schon nicht Ende ist. Eigentlich ist alles gesagt. Ich bin ein Sünder, du bist gerecht, reinige mich. Der Psalm geht weiter. Und das heißt, jeder beobachtet, der den Psalm schon mal versucht hat zu gliedern, sagt, oh, es gibt da offensichtlich einen Anfang, 1 bis 11, und es gibt einen Teil 2, der hinten beginnt bei Vers 12. Und ich hatte seinerzeit überschrieben, dass der erste Teil die Bitte um Vergebung ist und der zweite Teil die Bitte um Neuschöpfung und Wiederherstellung. Und die finde ich an mindestens einem Punkt massiv interessant, aber auch die anderen Punkte sind interessant. Fangen wir an. Erschaffe in mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Erschaffe. Vorher hieß es, reinige mich, vergib mir, tilge. Das ist sowas wie sauber machen. Und hier steht nicht, Dusche mich. Lass mich ein Vollbad nehmen. Schenk mir ein cooles Parfüm. Sondern erschaffe in mir. Das ist eine andere Art von Wort. Merkt ihr das? Da geht es nicht um etwas reinigen, was schmutzig ist, sondern es geht um Bara. Müsst ihr nicht wissen. Aber wer schon einmal eine längere Predigt über Genesis 1,1, 1. Mose 1, Vers 1 gehört hat und die folgenden Verse, wo es immer heißt, dass Gott schafft, es gibt nichts und aus dem Nichts schafft er etwas, wird das hebräische Wort bara verwendet. Und das verwendet die Bibel nur, wenn Gott aus nichts etwas schafft, schöpferisch tätig wird. Und genau das gleiche Wort steht hier. Du kannst nicht schaffen. Du kannst nicht schaffen. Du kannst nicht schaffen. Bara. Das kann nur der Schöpfer. Wenn wir was schaffen, haben wir immer irgendwelche Holzbretter und haben da draußen irgendwas gebaut, ein Häuschen, eine Hütte. Gott hat keine Holzbretter. Er sagt, es werde und es ward. Das ist Bara. Und genau hierum bittet David den Herrn, Bara, schaffe in mir etwas, wo nichts da ist. In mir ist halt nicht ein grundsätzlich guter Mensch. Freundliche Grüße an den Humanismus. In mir ist nicht der Kern des Guten, der so ein bisschen bedreckt ist. In mir muss ein neues Herz geschaffen werden. Von Gott. Und zwar ein reines Herz. Und mit Herz meinen wir meistens, ach, mein Herz schmilzt dahin, wenn ich meine Frau sehe, die mich nicht anguckt. Wir reden von Gefühlen, wir reden von Liebe, wenn wir von Herz reden. Wir reden manchmal von Trauer und Freude. Mir ist das Herz schwer, sagten zumindest ältere Leute. Mein Herz hüpft vor Freude. Das kennen wir vielleicht auch noch. Oder, ja, du musst auf dein Herz hören. Ist auch so eine gängige Formulierung, oder? Ach, der Christian, der hat das Herz auf dem rechten Fleck. Da geht es dann so um emotionale Entscheidungen oder Intuition oder so. Das ist unser deutsches Verständnis von Herz. Aber wenn David betet, schaffe mir ein reines Herz, dann denkt er hebräisch, logisch, weil er weiß, in der Kultur aufgewachsen ist. Und wir müssen halt leider es akzeptieren, dass die deutsche Sprache nicht die Leitsprache in der Bibel ist. Und von daher ist es hilfreich. Ich habe keine Ahnung vom Griechischen, ich lese nur kluge Bücher. Ja, und genauso vom Hebräischen habe ich noch weniger Ahnung. Aber es ist einfach gut, dann Sprachwissenschaftler, Vertrauenswürdige zu hören, die sagen, guck mal, das bedeutet das und das. Wenn der Hebräer von Herz redet, redet er von Denken und Verstehen. Er redet von dem Willen und von Entschlüssen. Ja, hier und da kommen auch Gefühle drin vor. Das ist nicht völlig rausgelagert, aber der dominante Teil ist der Wille, die Entschlüsse, das Denken und das Verstehen, der Glaube und die geistliche Ausrichtung. Zum Beispiel sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen. Und das heißt nicht, du sollst verknallt sein in Jesus. Herzflimmern kriegen, wenn du nur in der Bibel von seinen Namen liest. Also das darfst du trotzdem gerne. Aber dieses Emotionale, wenn du einen Liebesbrief von deiner Freundin, von deiner Ehefrau oder das Ganze in dem jeweils anders Geschlecht machst, bekommst, das ist da überhaupt nicht gemeint. Sondern es ist eine voll willentliche, ein Entschluss, ein Denken und Verstehen. Und darum bittet der Mann, den Gott nach seinem Herzen gesucht hat und nach seinem Herzen gefunden hat. Und er sagt, wow, genau darum geht's. Nicht eigentlich ist Felix ja ein guter Kerl. Und da muss halt ein bisschen was abgekratzt werden. Ja, die Sünde muss getilgt werden und so weiter. Alles richtig. Aber der Kernpunkt ist, es muss eine komplette Richtungswendung, Änderung her. Das Alte muss weg und das Neue muss kommen. Das meint, meiner Meinung nach, erschaffe mir Gott ein reines Herz und erinnere mir in mir einen festen Geist. Einen festen Geist zu bitten ist ganz toll. Gerade wenn du selbst gesündigt hast. Also ich denke, dass jeder sich, nehmen wir mal die letzten 4 Wochen, an irgendeine Sünde der letzten 4 Wochen erinnern kann. Und ich hoffe, du hast um Vergebung gebeten. Vielleicht hast du sogar gebeten, Herr, vergib mir auch meine unbekannten Sünden. Steht auch in der Bibel. Total spannend. Man bittet um Vergebung für die Sünden, die man kennt. Und man kann sogar bitten, Herr, bitte vergib mir auch meine unbekannten Sünden. Das ist nicht so eine Art Blankoscheck, den man dann zieht, sondern eher diese grundsätzliche Bußbereitschaft, die zum Ausdruck kommt. Ich will nicht, dass zwischen dir und mir irgendwas steht. Und die Dinge, die ich kenne, nenne ich dir. Die anderen kann ich dir nicht nennen, weil ich irdisch bin. Aber auch das möchte ich nicht, dass das zwischen dir und mir steht. Das ist dieses, worauf Gott aus ist. das, was er sucht und findet in David und hoffentlich auch in dir. Möge er schenken durch seinen Geist. Und dieser feste Geist, fest heißt auch beständig oder in moderner Sprache loyal. Ein Herz, was sich an dich hängt. Vers 13 heißt es, verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Schwierige Stelle und bringt auch manchen Gläubigen in manche Herausforderung. Ich bin garantiert kein ausgewiesener Seelsorger, von daher, wenn du an der Stelle kämpfst, dann such dir jemanden, der da echt besser ist als ich. Ich bin Lehrer, ich versuch's mal wenigstens ein bisschen. Das Spannende ist, David hat ja ungefähr ein Jahr gesündigt. Also erstmal war der Ehebruch da, dann dauert es 9 Monate, bis das Baby wird geboren, dann kommt Nathan, dann kommt die Buße. Irgendwie kommen da noch so ein paar Wochen, ein paar Monate nach der Geburt drauf. Deswegen rede ich jetzt mal von ungefähr einem Jahr, wo David in der Sünde verharrt ist, er nicht Buße tat. Aber er kann hier im Psalm 51 sagen, ich bin noch nicht verworfen. Ja, also wenn er sagt, verwirf mich nicht, dann heißt das ja, ich bin bis jetzt noch nicht verworfen. Und ich möchte dir dafür dankbar sein, dass du mich noch nicht verworfen hast. Ich verdiente es, verworfen zu werden. Und ich sollte bußfertig sein. Und deswegen habe ich Angst, verworfen zu werden. Und ich klammere mich an dieses Gebet, verwirf mich nicht. Merkt ihr, wie die Sehnsucht da ist? Nimm mich wieder in den Arm. Vater, ich will wieder gut sein mit dir. Ich will wieder auf deinen Schoß klettern dürfen. Ich will wieder wissen, dass deine Augen mich anleuchten. Dieser Zerbruch, den David in den ersten Psalmversen beschreibt, streckt sich einfach danach aus. Du hättest das Recht, mich zu verwerfen. Du hättest das Recht, eine Erdspalte zu eröffnen und mich wie die Rotte Korach zu versenken. Du hättest die Möglichkeit, Schlangen zu schicken, um mich zu beißen, weil ich voller Unglaube bin. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Verstoß mich nicht aus deiner schützenden Gegenwart. In irgendeine Gefahr, in der ich ohne deinen Schutz vergehen werde. Verstoß mich nicht aus deiner liebreichen Gegenwart in den völlig berechtigten Zorn Gottes, der thront über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Verstoß mich nicht aus deiner freudevollen Gegenwart in die Traurigkeit. Und David hat getrauert. Wir gucken uns nur Psalm 51 an, Freunde. Es gibt noch andere Psalmen von also mehrere Bußpsalmen und auch einige noch von David. Und wenn man die jetzt auch noch betrachten würde, was ich aus Zeitgründen nicht mache mit euch, merkt man, wie innerlich kaputt er war. Wie er sein körperliches Leiden beschreibt, was vermutlich kein organisches Problem war, sondern einfach dieses innere völlig kaputt sein, weil er sich so ein Mehrfachding geleistet hat. Diese innere Verzweiflung, wie konnte ich nur so bescheuert. Und er hat auch eine Begründung im Text, kommen wir noch zu. Hat was mit seiner Mutter zu tun, aber passt auf, nicht zu schnell den Ball nach den Eltern werfen. Verstoß mich nicht aus deiner hilfreichen Gegenwart in die Verlassenheit. Wohin sollte ich gehen ohne dich? Wie soll ich diesen Weg im Leben noch bestehen, wenn du mich nicht in deiner Gegenwart lässt? Und verstoß mich nicht aus deiner Gegenwart in die Verzweiflung. Das ist das, was er hier, denke ich, ausdrückt. Ein bisschen poetisch ausgedrückt vielleicht. Aber ich möchte euer deutsch gesprochenes Herz erreichen. Also eure Emotionen, dass ihr einfach sagt, ja, das ist nicht so ein sorry, war die Wahl, scheiße von mir. Hm? Entschuldigung für den Ausdruck. Das geht ihm wirklich zu Herzen. Ganz tief rein. Bis in den Verstand, dass er einen Psalm schreibt. Er ist ja kreativ tätig übrigens. Ja, das ist ja nicht nur einfach nur was Geschriebenes. Da hat er sich auch Mühe gegeben und gesagt, ich verarbeite meine Beziehung zu Gott, mein kaputtes Ding, genauso wie die Heilung Gottes, die ich von euch erbitte, in einem Psalm. Ich mache Poesie, ich gebe es dem Chorleiter, damit es über den Presserundfunk in das ganze Land und über die Landesgrenzen hinaus ausgestrahlt wird, weil ich habe durch mein Handeln Gottes Namen in den Schmutz gezogen und das zerreißt mich. Deswegen dieses Lied. Bitte lieber Chor, besonders laut vortragen. Forte fortissimo. den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Das ist das, was ich vorhin angedeutet habe, dass man da als Neutestamentler vielleicht so ein bisschen Schluck aufkriegt. Kann ich den Geist Gottes wieder verlieren? Der Geist ist ja das Siegel auf die Ewigkeit. Wenn er jetzt den Heiligen Geist von mir nimmt, dann komme ich nicht ins ewige Himmelreich. Dann bin ich vielleicht abgefallen, aber noch so ein Wort aus dem Hebräerbrief schnell geschnappt. Und dann kommt irgendwie so eine Angstwolke auf dich zugeschwebt. Hier ist nicht die Zeit, das gesamte Thema zu behandeln. Ich meine, Christian, du hattest schon mal auch dazu gepredigt. Sollten wir also in der Kassettothek haben, also unserer Mediendatei im Internet. Was sind wir modern? Erstmal, wir sind hier im Alten Testament. Und im Neuen Testament, denke ich, ist eine neue Art des Deklinierens dazugekommen, der Art. Jesus sagt nach seiner Auferstehung, also nachdem er den Rettungstod am Kreuz für uns erlitten hat, das ist ein ganz einschneidender Moment in der Geschichte. Das ist nicht einfach ein Tag später, sondern da ist ja was Signifikantes geschehen. Wem erzähle ich es? Wir haben es gerade gefeiert. Aber danach spricht er zu seinen Jüngern, empfangt Heiligen Geist. Da passiert was. Und wir kennen das Pfingstgeschehen, in der Apostelgeschichte wird davon berichtet. Was auch immer die Leute daraus machen. Aber auf jeden Fall, der Heilige Geist kommt auf eine ganz andere Art und Weise zu den Menschen und der Gemeinde, als es das Alte Testament kannte. Als Faustformel vielleicht, auch im Alten Testament war der Heilige Geist auf Menschen vorübergehend. Und David sagt, nimm ihn nicht weg. Nimm ihn nicht weg. Im Neuen Testament, wenn du gesagt hast, dass du ein Sünder bist, wenn du gesagt hast, ich habe nur eine einzige Chance, mit meinem Richter klarzukommen, indem ich auf einen Stellvertreter verweise, der die völlig berechtigte Strafe, die eigentlich ich zahlen hätte müssen, gezahlt hätte. Wie wenn ich auf Jesus Christus zeige. Das nennen die Theologen Stellvertreter Tod Christi. Ja, nichts anderes meint man damit. Wenn ich das tue und sage, Herr, vergib mir, und Jesus, ich danke dir dafür, dass du mich für mich die Schuld getragen hast. Herr, reinige mich durch und durch. Und ich will ein neues Leben leben. Ich brauche ein neues Herz. Bara, ein neues Herz. Ein reines Herz. Dann kriegst du den Heiligen Geist. Und du behältst den Heiligen Geist. Weil es so eine Art, eine Tattoo will ich nicht sagen. Wie sagt man bei den Kühen, wenn die so ein Brandmal, gibt es da ein offizielles Wort? Also die kriegen doch auch mal so ein Brandzeichen irgendwo in die Brandzeichen, ja? In den Hintern nach immer, der gehört mir. Und Paulus formuliert, das ist ein Angeld, eine Anzahlung auf das Himmelreich. Du bist noch nicht im Himmelreich, aber du musst bloß auf deine Popacke gucken, da wo das Brandzeichen ist. Ich gehöre Gott. Und das ist der Heilige Geist. Und der geht, denke ich, nach meinem Verständnis, nicht mehr weg. Ein Kind Gottes ist reformierte Lehre, muss ich zugeben. Einmal ein Kind Gottes, immer ein Kind Gottes. Ja, dass du jetzt Amen sagst, Bruder. Also reformierte Lehre beiseite. Ich denke, dass hier einfach ein ganz anderer Stand ist, dass das AT David natürlich sein alttestamentliches Wissen anwendet und deswegen so betet. Ich würde sagen, nee, diesen zweiten Teil von Vers 13 brauchen wir heutzutage nicht beten. Wir können aber Variationen davon beten. Herr, ich habe deinen Geist beiseite gedrängt, er hat mich gemahnt. Als ich die Sünde tun wollte, ich habe es gemerkt. Und was habe ich gemacht? Ich bin einfach weitergegangen. Ich habe die Musik lauter gedreht, ich habe meine Handlung intensiviert, ich habe dein Warnen, dein Drohen nicht ernst genommen. Und Herr, das soll anders sein. Dein Geist soll jetzt wieder laut tönend in mir sein. Vers 14. Lass mir wiederkehren. Die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Das ist genau das, was ich gerade geschrieben habe. Stütze mich mit einem willigen Geist. Damit ist nicht der Geist Gottes gemeint, sondern der Geist des Menschen. Die arbeiten ja in Kooperation im besten Fall. Und es ist immer gut, wenn wir unserem Geist sagen, der Heilige Geist trumpft. Wir diskutieren nicht, sondern der Heilige Geist trumpft, bitte. Jetzt kommt der Vers, den ich als ein Bonbon sehe in dem ganzen Psalm. Allerdings ist der ganze Psalm ein Bonbon-Topf. Also von daher müsst ihr nicht jetzt genauso Fan sein von Vers 15. Und ich habe das letzte Mal so formuliert, dass mir der Vers aufgrund meiner eigenen Biografie, also meines eigenen Lebens, ein wichtiger Vers ist. Da heißt es, lehren will ich die von dir Abgefallenen deine Wege, dass die Sünder zu dir umkehren. Stört euch an diesem Vers etwas? Also da vorne steht ein Ehebrecher, da steht ein Mörder, ein Intrigant, also der irgendwelche Taktiken angewandt hat, um irgendwelche Sachen zu vertuschen, vielleicht ein bisschen lügen, monatelang nicht auf Gott hören, das Gesetz Gottes mit Füßen treten, Gottes Namen in der israelischen Welt und darüber hinaus in Misskredit bringend. Und der sagt auch übrigens, ich würde euch jetzt gern mal belehren. Ich muss jetzt meine Zunge hüten. Aber es gibt durchaus in der Welt der Christen, das ist ein kleines Wortspiel gewesen, sorry. Es gibt in der Welt der Christen diese Haltung, ein Pastor, der einmal grob gesündigt hat, ist raus aus der Nummer des pastoralen Dienstes. Und dafür gibt es Argumente. Aber ich staune hierüber, dass ein so großer Sünder wie David sagt, übrigens, ich möchte gern lehren. Ich möchte gern auf die Menschen zugehen, die sündigen, und ihnen erzählen, wo der Weg lang geht, der richtige Weg. Und diesen Vers habe ich vor 10 Jahren einem Freund von mir gesagt, der aufs Gröbste gesündigt hat. Eine Sünde sowohl vor der Welt, also er ist auch ins Gefängnis gegangen deswegen, aber der auch ziemlich viel Schmerz in der Gemeindewelt bewirkt hat. Ich habe gesagt, du gehst jetzt durch ein langes Tal der Traurigkeit. Oh, ich neige normalerweise nicht zu Tränen. Und da musst du jetzt auch durch. Und du wirst jetzt auch ein paar, vermutlich Jahre, ziemlich geknickt sein. Und wirst auch erstmal nicht aktiv sein. Nimmt die Zahl Jahre jetzt mal nicht als Formel, ja? Sondern ich habe nur das, was damals war. Aber du wirst, wenn du da durch bist, durch Gottes Gnade, vielleicht wieder aufgerichtet werden. Und dann wirst du mir, dem Sünder, erklären können, welchen Weg du gegangen bist und mich warnen davor, diesen Weg auch zu gehen. Dann wirst du mir, dem Sünder, zeigen, wie tief ein Tal sein kann und dass selbst im tiefsten Tal, selbst in der Finsternis, Gott immer noch da ist. Dann wirst du trösten können, wo die anderen nur noch Verachtung haben für den Sünder. Dann wirst du nachgehen, wo andere den Sünder schon aufgegeben haben. Warum? Weil du da gewesen bist. Weil du genau weißt, wie es da aussieht. Ich diskutiere das Ergebnis nicht, aber der Mann ist mittlerweile wieder in einer, nicht wieder, er war nie in der Gemeindeleitung, aber ist jetzt in einer Gemeinde mit im Leiterkreis einer Gemeinde. Versucht dort, den Geschwistern zu helfen. Kein Beweis, das ist nur eine Anekdote, das ist keine Beweiskraft. Aber David kann, getrieben durch den Heiligen Geist, das hier aufschreiben. Und die Kirchengeschichte hat hier nicht nach der Methode von George Orwell 1984 die Texte verändert und irgendwie so gebaut, dass es ist. Er sagt, ich will lehren die, die von deinen Wegen abfallen, damit die Sünder umkehren. Und dann sage ich mir, lasst uns staunen über die Gnade Gottes, die selbst so ein Dreckkaliber wie David oder Ansgar wieder rausheben kann, reinigen kann, mit Ysop entsündigen kann. Das Wort habe ich gar nicht erklärt, das Ysop, das kommt ja auch weiter oben. In Vers 9, nur dass ich das Wort noch mal kurz erklärt habe, warum das kommt, weil Ysop ist ja nicht das Alltagswort, was jetzt ja so jeder regelmäßig benutzt. In der Arche kommt es 2-mal die Woche vor, das weiß ich, aber bei allen anderen nicht. Ja. In Vers 9 heißt es, entsündige mich mit Ysop und ich werde rein sein. Und Ysop, das ist eigentlich so eine kleine Pflanze, die man wie ein Pinsel verwenden kann. Das ist also eigentlich nur ein Werkzeug. Und das wurde seinerzeit in Tempelzeremonien genutzt. Da wurde Blut verspritzt, 2. Mose 12, 22, Hebräer 9, 19, 22, weiß ich nicht auswendig, steht hier in meinen Notizen. Und deswegen übersetzt Karl-Heinz van Heiden diesen Vers auch, entsündige mich, wie der Priester das mit dem Ysop-Büschel tut. Also da hat van Heiden versucht, das Wort Ysop zu behalten, aber zu erklären, was ist denn Ysop? Ich habe immer gedacht, das ist irgendeine Chemikalie oder so ein Saft, der aus irgendeiner Pflanze. Nee, das ist einfach nur ein Büschel, mit dem man halt das Ganze verspritzt. Und in Levitikus, also 3. Mose 14, Verse 6 bis 7, wird von einem Leprakranken gesprochen, der zum Priester gehen muss und der Priester muss mit einem Ysop genau dieses machen. Und da sagt er, ey, ich bin ein Leprakranker und ich möchte, dass das Opfer gilt und ich wieder entsündigt werde. Das ist das, worauf ich gerade ansprach aus Vers 9. Zurück zu unserem unteren Teil, denn eigentlich habe ich ja in Vers 9 heute gar nichts mehr zu suchen. Ich finde es also beeindruckend, dass David hier sagt, ich habe viel Sünde getan, aber die motiviert ihn auf jeden Fall zu sagen, ich möchte das, was ich erfahren habe, an andere weitergeben. Und vielleicht gar nicht die konkreten Sachen, sondern dieses grundsätzliche, passt auf, der Satan läuft umher wie ein brüllender Löwe und sucht Leute, sie zu verschlingen. Du guckst vielleicht nicht vom Palast, den du nicht hast, auf eine Batzeba, die irgendwie duscht oder am Bach sich da wascht oder was auch immer sie gemacht hat. Und wir haben alle PCs und Handys und da können wir Ähnliches sehr viel leichter sehen. Das ist ein brüllender Löwe. Schnapp. Und er erwischt uns. Und wer durch das Schlimmste durchgegangen ist, kann vielleicht guter Ratgeber sein. Das heißt nicht, dass wir alle große Sünder werden müssen, damit wir gute Lehrer oder Seelsorger sind. Das habe ich nicht gesagt. Aber wer durch bestimmte Dinge durchgegangen ist, hat ganz andere Erfahrungen mit der Gnade Gottes gemacht, als die, die immer so auf dem Normalo-Trip unterwegs sind. Wie sündenfrei sie wirklich sind, ist noch eine andere Geschichte. Kommen wir zu Vers 18. Denn du hast keine Lust am Schlachtopfer, sonst gäbe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Das ist für mich nochmal die Zusammenfassung für, was ist ein Mann, den Gott nach seinem Herzen sucht und findet. Er sagt hier, du hast keine Lust am Schlachtopfer, sonst gäbe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. David, lies bitte nochmal Levitikus, 3. Mose. Opfer, 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 habe ich letztes Mal schon ausgeführt. Ja? Wir haben uns sehr viel mit Opfern unterhalten. All das, was David hier sagt, daran hat Gott gar kein Interesse, steht in der Bibel, ist ein Wort des Herrn. Und er sagt eigentlich, Tempeldienst, adieu. Okay, den Tempel gibt es noch nicht, von daher ein bisschen schwierig. Ja, gibt es den? David ist schon? Okay, jetzt bin ich jetzt ein bisschen in der Zeitlinie verrutscht, vergesst den Satz. Also er sagt auf jeden Fall Fakt, du hast keine Lust an Schlachtopfern. Und das ist erstmal ein Affront gegen jeden, der das Gesetz liebt. Dann kommt der Einschub, den wir vorhin schon hatten. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Mit Opfer Gottes sind nicht Opfer gemeint, die Gott bringt. Opfer Gottes? Das Kind des Vaters? Opfer Gottes? Das sind nicht Opfer, die Gott bringt, sondern Opfer für Gott. Und Opfer für Gott, die ihm gefallen, sind ein zerbrochener Geist und ein zerschlagenes Herz. Wenn ich also diese grundsätzliche Bußbereitschaft habe, wenn ich dieses innere Zerschlagensein habe, wenn ich dieses Sein mir dem armen Sünder gnädig habe, alles, was ich eingangs ganz, ganz lange ausgeführt habe, dann ist das die Grundvoraussetzung für den nächsten Vers. Und in dem heißt es drolligerweise, schon scheinbar widersprüchlich, übernächster Vers, Vers 21, dann wirst du Lust haben an rechten Opfern, an Brandopfern und Ganzopfern. Ja, was denn jetzt, lieber David? In 18 sagst du, Brandopfer gefallen dir nicht und in 21 sagst du, Brandopfer werden dir gefallen. Kannst du dich bitte mal entscheiden? Und der Schlüssel ist, ein einfach nur hingeschlurtes Opfer, was vielleicht auch richtig teuer war, interessiert Gott überhaupt nicht. Wenn die Grundvoraussetzung nicht stimmt. Dein Dienst in der Kinderstunde, dein seelsorgerliches Nachgehen bei Menschen, das Vorüberumgehen bei armen Leuten und sie mit Essen zu versorgen, das freundliche Gespräch auf der Straße mit dem Obdachlosen, das Besuchen von kranken Witwen und Waisen ist nichts 0,0 wert, wenn nicht grundsätzlich die Hingabe an Jesus da ist. Und die grundsätzliche Hingabe jetzt in unserem Themenkontext ist dieses zerbrochene und zerschlagene Herz. Und wenn das da ist, wenn ich grundsätzlich meine Stellung in diesem Universum als Sünder anerkannt habe und wirklich in meinem gesamten Sein zerbrochen bin, dann freut sich Gott auch über die Opfer, die wir bringen. Und die waren alttestamentlich die hier aufgelisteten Opfer. Und neutestamentlich ist es, Witwen und Waisen zu besuchen. Das ist der rechte Gottesdienst. Dann ist es gut. Und deswegen tun mir diese ganzen, das ist jetzt nicht pauschal gemeint, aber diese Kirchenleute leid, die das Gute tun möchten, ohne von Gott einmal zerbrochen zu sein. Das ist humanitär nett, aber im Himmelreich hat es nichts an Effekt. Und deswegen auch du, der du vielleicht schon seit 40, 50 Jahren, wenn du 40, 50 Jahre alt bist, in der Kirche bist, in der Gemeinde bist, all dein Engagement, dein Predigtdienst, dein jahrzehnter Dienst an einer Bibelschule, dein Ältestendienst, das kannst du alles in der Pfeife rauchen. Also ich habe mich jetzt selbst gerade beschrieben, ich hoffe, das ist klar geworden. Das kannst du in der Pfeife rauchen. Oder wie Paulus formuliert, das achte ich wie Unrat. Oder Kot, andere Übersetzung. Das ist einfach nichts. Wenn ich nicht wirklich durch Christus einmal grundsätzlich gerettet wurde und Gott in mir ein bußfertiges Herz geschaffen hat. Nur noch die Erwähnung zu Vers 20. Warum steht Vers 20 da? Stört so ein bisschen, oder? Ich habe mich auch gerade verquatscht. Ich habe ja auch gesagt, naja, in 19 werden die Opfer abgelehnt, in 20 kommt dann das mit dem zerschlagenen Herz und in 21 müsst ihr doch jetzt sagen, dass die Opfer toll sind, aber in 21 steht, tue Zion Gutes in deiner Gunst, baue die Mauern Jerusalems. Es war halt kein Privatmann, der da gesündigt hat. Es war der König des Volkes Gottes. Und im Deutschen sagt man, glaube ich, bin gespannt, wie du es jetzt übersetzt. Im Deutschen sagt man, der Fisch stinkt vom Kopf her. I'm sure there is an English saying for that. Also, man will eigentlich klar machen, wenn es oben in der Führung stinkt, wenn da was schief läuft, hat das Auswirkungen auf den Rest. Und David, der das Volk Gottes anführt und sowas sich leistet, der kann nicht sagen, ey, das war mein Schlafzimmer. Okay, mit Uriah, da wird es ein bisschen schwierig, die Privatsphäre so zu betonen, aber so nach dem Motto, Sünde ist eine Sache zwischen mir und Gott. Auf jeden Fall. Und es ist vorerst eine Sünde zwischen dir und Gott. So wie David in Vers, gegen dich allein habe ich gesündigt, wo steht's? Vers 6 sagt, gegen dich allein habe ich gesündigt. Es ist immer, Sünde ist per Definition immer ein Verstoß gegen Gottes Willen. Wenn Gott nicht gesagt hätte, gäbe es keine Sünde. Es ist immer ein Problem, das du mit Gott hast. Aber ganz oft hat es auch Auswirkungen auf Mitmenschen. Und wenn der König des Volkes schlecht lebt, das zeigen fast alle alttestamentlichen Prophezeiungen über die schlechten Könige, dann stinkt es auch im Volk. Wenn unsere Ältesten sündigen, lasst uns mehr dafür beten, dass sie es nicht tun. Nicht, weil sie besondere Sünder sind, sondern einfach nur, wenn der Fisch stinkt, stinkt er vom Kopf her. Wenn unsere Ältesten sündigen, wird die Gemeinde drunter leiden. Wenn das Haupt der Familie sündigt, wird die Familie drunter leiden, direkt oder indirekt. Und deswegen ist es gut, dass David sagt, ich habe gesündigt als Oberhaupt dieses Volkes und über die Landesgrenzen hinaus bist du, Jahwe, zur Lachnummer geworden. Die Nationen lästern über dich. Ich finde es so schön, wie wichtig David der Name Gottes ist, dass es einfach... Dass er nicht nur sagt, ja, ich habe gesündigt und das mit Uriah war doof, mit Bathsheba war noch döver, mit dem Baby ist echt doof gewesen, aber der Name Gottes, geheiligt werde dein Name. Das ist ihm, was ihm vor Augen steht. Und deswegen sagt er hier, tue Zion Gutes. Zion einfach als Platzhalter für Israel, für Jerusalem. Baue die Mauern Jerusalems. Da geht es nicht um Mauern. Da geht es auch nicht um Jerusalem. Das sind einfach eine Bildsprache für bitte segne du dein Volk, weil ich der Leiter missgebaut habe. Und wenn du ein Leiter bist in Politik, in Gesellschaft, im Unternehmen oder in der Familie, denn Sünde hat auch Effekte auf die, die du anleitest, denen du vielleicht auch Vorbild bist. Und bitte Gott, so wie David für sein Volk gebeten hat, bitte Gott, dass er auch wieder repariert, was durch deine Sünde vielleicht in dem von dir Geführten schiefgegangen ist. Kaputt gemacht wurde, vielleicht auch von deinen Kindern nachgeahmt wurde. Müssen wir nicht mal gleich die großen Dinger nehmen. Einfach so, jahrelanger Gelbzorn eines Vaters wirkt sich auf Kinder aus. Die Sünde hat einen unmittelbaren Effekt auf die Kinder. Nur ein Beispiel. 12.33 Uhr. Ich finde, der Psalm 51 ist eine tolle Vorlage, um für sich selbst immer wieder darüber nachzudenken, was ist Buße? Und wie sieht das aus, lieber David? Das muss kein Mensch nachbeten. Das ist genauso wenig ein Mustergebet wie Vater unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und so weiter. Das ist nicht schlimm, das zu beten und du darfst es auch gerne mal laut beten. Aber der entsprechende Punkt ist eigentlich, denke drüber nach. Und ich habe versucht, in Teil 1 und Teil 3 auslegend zum Psalm 51 was zu sagen und ich hoffe, dass du dir Notizen machst. Die erste Aufzeichnung hat nicht geklappt. Mal sehen, wie es mit heute aussieht. Ich werde aber Aufzeichnungen von den Teilen haben, weil ich jetzt tatsächlich in den nächsten Wochen sowohl in der FEG Falkensee, da bin ich die nächsten zwei Wochen, danach bin ich in der FEG Potsdam, dann bin ich eine Woche hier, dann bin ich glaube ich, in der Gemeinde Schwäbisch Gmünd. Da werde ich nicht über Buße predigen, aber ich werde in den FEGs genau das gleiche Thema machen. Ich habe gar keine Kraft, für jede Gemeinde eine neue Predigt zu machen. Ihr habt den Rohling gekriegt und ich werde das dann dort verarbeiten und ich werde dann versuchen, irgendwann eine komplette Serie zu haben und damit auszumerzen, dass unser Aufzeichnungsgerät und wir nicht richtig Freunde sind. Dann kann man das auch gerne nachhören. Aber meine Rede ist nicht der entscheidende Punkt. Lies den Text durch und sinne drüber nach. Und mach es ruhig auch mal ein bisschen kompliziert, nach dem Motto, was heißt es eigentlich, eine Frau zu sein, die nach dem Herzen Gottes gesucht wurde und auch gefunden wurde, oder ein Mann.